Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Heute eine richtige Oldschool-Ausgabe, wenn man so will. Ich bin Kevin Scheuren und an meiner Seite ist Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Das ist noch gar nicht so Oldschool an sich, aber Christian Immervoll ist heute nicht da. Der hat sich heute mal einen Tag freigenommen, so soll es auch sein. Und deswegen haben wir uns gesagt, komm, machen wir beide das Ganze heute doch mal, aber ganz ohne Gast sind wir nicht.
Nee, wir haben heute The Man, The Myth, The Legend zu Gast. Und ich rede nicht von ganz normal Sakale, sondern von unserem guten Buddy, unserem guten Freund und Kupferstecher Sascha Roos.
Ja, der wird später kurz in die Sendung kommen, hat sich ganz spontan ein bisschen Zeit genommen. Wir quatschen mal ein bisschen über die Saison und über das, was so war. Natürlich stellen wir auch die Gretchenfrage, was ist mit ihm und Marc Surer bei F1 TV? Wir haben ja unsere große Kampagne Roos Surer vor F1 TV gestartet und sie ist erfolgreich beendet worden. Jetzt liegt es an Liberty. Ihr habt alles gegeben da draußen bei Twitter, Facebook, Instagram, wo auch immer. Und jetzt liegt es tatsächlich an Liberty, an Sean Bratches, an Chase Carey und Co., das wahre Talent an die Mikrofone zu setzen. Und ich fand das ganz schön, in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Es wird ja ordentlich Werbung gemacht, auch für die Formel E. Ja, wir sind ja große Formel E-Fans. Und wir können es ja, weil wir sprechen auch gleich noch über die Formel E. Und da hat darauf, dass ja der Van Boost, also das ist ja VAN für Van Dorn, dass das sozusagen der Hashtag für den Fanboost für Stoffel van Dorn ist, hat dann Christian Schaller darunter geschrieben: Wenn Hashtag Vanboost einen Fahrer pusht, ist dann Hashtag Waterdrop das Gegenteil, um einen Kommentator stumm zu schalten. Denk mal drüber nach, das fand ich sehr gut.
Das ist gut. Das ist sehr gut, finde ich sehr lustig.
Ja.
Grüße.
Ja, auf jeden Fall. So, aber wir fangen an mit iTunes-Rezensionen, wie es sich gehört. Und wir haben schöne Rezensionen bekommen, auch sehr interessante teilweise. 5 Sterne von Gandalf aus Mittelerde. Vielen Dank, der Podcast ist sehr gut, kurz und knackig.
Grüße nach Mittelerde. Ja.
Frankie.
Ich hoffe, ihr findet den Ring.
Frankie D. 5 Sterne. Leute, ihr seid der Hammer. Ich freue mich jedes Mal wie ein Kind, wenn es eine neue Folge gibt. Weiter so. Vielen Dank, Frankie. Und Wurfus, auch 5 Sterne. Vielen Dank, dass ihr meinen Weg zur Arbeit auf so kompetente Art und Weise wie im Fluge vergehen lasst. Voller Vorfreude warte ich auf die nächste Ausgabe und verkürze mir die Zeit bis dahin mit euren älteren Ausgaben. Danke für die informativen Hintergrundberichte, die ihr so kurzweilig präsentiert. Herzlich gerne. Und dann haben wir eine 4-Sterne-Rezension bekommen von Feno308. Fast perfekt, schreibt er. Und ich lese das einfach mal vor und Ole, du kannst dann danach gerne was dazu sagen. Die Sendung liefert immer wieder gute Hintergrundstories rund um die Formel 1 und kann damit punkten. Christian Immervoll lässt immer mal nette Anekdoten aus dem Paddock fallen und ergänzt die lediglich aus Fansicht sprechenden Moderatoren damit sehr gut. Rein von der Expertise im Motorsport allgemein hat man hier aber nicht die Crème de la Crème zu erwarten. In der Formel 1 kennen sich aber alle Beteiligten ziemlich gut aus. Die Tonqualität hat sich sehr verbessert, dadurch ist das Hören noch einmal angenehmer geworden. Was für die Zukunft fehlt, sind weitere Gäste, die aber wahrscheinlich aufgrund einer relativ geringen Reichweite eher ausbleiben werden. Zusätzlich dazu werden sich diverse Ex-Fahrer zweimal überlegen, ob sie tatsächlich in die Sendung kommen, so abfällig wie hier teilweise über die Fahrer gesprochen wird. Ich weiß, dass das meiste im Spaß gesagt wird, aber ein Pascal Wehrlein zum Beispiel wird wohl niemals als Gast in die Sendung kommen, wenn er auch nur einmal eine Ausgabe selbst gehört hat. Dabei hätte er wohl mit die besten Infos überhaupt über die aktuelleren Hybridautos und kann auch aus der von euch so sehr geliebten Formel E berichten. Hier muss wohl seitens der Moderatoren noch am für das Showbusiness nötigen Feingefühl gearbeitet werden, denn ansonsten bleiben die Gäste wohl auch in Zukunft fern. Kritik und Witze auf Kosten anderer? Gern, aber dann bitte zumindest leicht oberhalb der Gürtellinie bleiben oder auch zukünftig nicht über Absagen wundern. Denn ein trockener, schwarzer Humor wird von einigen auch als Arroganz wahrgenommen. Insgesamt gefällt mir die Sendung aber sehr gut. Ich höre seit letztem Jahr jede Ausgabe und fühle mich sehr gut unterhalten. Und zu oben genannten Punkt noch eine Anmerkung. Nicht falsch verstehen. Ich finde das auch fast alles sehr lustig. Es fördert eben nur nicht die Reichweite und schreckt den ein oder anderen sicher ab. Vielen Dank, Feno.
Ja, vielen Dank für die Rezension. Das Lustige ist, dass eigentlich genau das Gegenteil der Fall ist. weil die Reichweite tatsächlich ziemlich gut ist und auch noch niemand deshalb abgesagt hat. Sondern es liegt eigentlich dann eher an zeitlichen Gründen oder an vertraglichen Gründen. Ja, also wir haben ja schon einige Leute angefragt, aber die, ja, die können dann nicht, weil sie zu gewissen Themen nichts sagen können oder weil sie zu sehr eingespannt sind oder. Aber es hat jetzt noch keiner gesagt, boah, also das, Leute, das, was ihr da macht, das geht halt gar nicht. Und ich kann auch übrigens sagen, dass Pascal Werner ein regelmäßiger Hörer dieser Show ist. Also, hallo, Pascal, falls du das hörst. Tatsächlich ist es ja auch immer mit so einem Augenzwinkern gemeint. Ich habe, glaube ich, schon öfter mal zum Thema Humor was gesagt. Gerade am Anfang, als wir sind ja heute oldschool.
Ja. Ja.
Und gerade am Anfang, als wir richtig oldschool waren, haben wir das ja öfter bekommen, dass da zu viel Humor drin ist. Und da habe ich schon immer gesagt, dass ich das eigentlich sehr gut finde. Da ist in erster Linie ein Fan- und Unterhaltungspodcast ist und kein jetzt journalistischer, wirklich ernstzunehmender ja, oder wirklich ernstzunehmendes Produkt, so wie eben motorsporttotal.com. Ja? Also deswegen ist es ja ein Podcast. Und Podcast wird ja immer von Menschen gemacht, die auch ihre eigene Meinung sagen und die ja auch Humor mit reinbringen. Und das kann man, glaube ich, dann doch abstrahieren. Und ich finde, es würde was fehlen, wenn wir da nicht so locker wären. Und wenn wir das wirklich alles ganz, ganz bieder runter kommentieren würden, das wäre, glaube ich, das falsche Signal auch. Und das Ding ist halt, gerade was schwarzen Humor angeht, sind viele natürlich so ein bisschen empfindlich, verstehen es nicht, ja. Also gerade in Deutschland. In anderen Ländern ist es ja tatsächlich gang und gäbe. Jetzt zum Beispiel in Großbritannien, in England, da ist das Teil der Kultur, der Humorkultur. Ja? In Deutschland ist es halt doch eher kennste. Also ja, nicht anecken. Ich weiß das ja, ich bin ja auch selbst als Stand-up-Comedian unterwegs. Und da stellt man das dann auch immer mal wieder fest, dass viele Leute das nicht checken oder dass es einigen dann zu hart ist. Und das ist, glaube ich, ein typisch deutsches Problem, würde ich sagen, weil in Deutschland gerade im Humorbereich noch sehr viel getan werden muss, also Aufbauhilfe quasi für Deutschland. Und da wird eigentlich immer der Weg des geringsten Widerstandes gewählt, weil man in Deutschland, gerade was Stand-up-Comedy zum Beispiel oder was Comedy auch angeht, nur nach Lachern bewertet wird, ja, und nicht nach was bringt der mir an Unterhaltungsgrad, was bringt der mir an Geschichten, was kann ich daraus vielleicht mitnehmen, sondern ist nur lache ich oder lache ich nicht. Und wenn man natürlich jetzt intelligentere Gags macht oder Gags, die sich im schwarzen Humorbereich bewegen, dann fällt es vielen schwierig, darüber zu lachen, weil das so eine gewisse Hürde ist, ja. Und wenn du natürlich über die Deutsche Bahn oder über Tinder oder über was weiß ich was, über Männer- und Frauenwitze macht, das kennt ihr, das ist relatable und das ist einfach so. Und ich glaube aber, dass man das doch bei uns relativ gut abstrahieren kann. Und ich kann euch sagen, die richtig harten Gags machen wir nicht on air. Ja, wir teilen ja alle diesen Humor. Also ihr möchtet teilweise nicht wissen, was wir so hinter verschlossenen Türen im österreichischen Keller so von uns geben. Und ich finde, das ist eigentlich ganz, ganz richtig so. Und Gäste werden sicherlich auch wieder kommen. Wie gesagt, es liegt dann nicht an Humor oder daran, dass wir uns im Motorsport nicht auskennen, was ich eigentlich auch gar nicht so sagen würde, aber es liegt dann an anderen Dingen. Und was man auch nicht vergessen darf, wir sind ein deutscher Podcast und wir sind ein Podcast über die Formel 1. Und das sind schon zwei Sachen, die sind schon schwierig genug, weil Podcast auch ja in dem Bereich gerade neu sind. Klar, es gibt jetzt Beyond the Grid, Beyond Victory, weiß ich nicht, ob man das dazu zählen könnte, aber das ist ja was ganz anderes. Das ist ja von jemandem, der im Paddock ist und das ist auf Englisch und ich glaube, wenn es auf Englisch ist, ist es noch mal ein bisschen einfacher, weil du einfach mehr Leute erreichen kannst. Und der deutsche Markt ist halt da relativ klein, auch was Podcast ist ja schon mehr oder weniger Nische, ja. Gut, jetzt geht vielleicht eine Podcasterin ins Dschungelcamp, also das hat dann auch den Shark gejumpt irgendwie, aber das ist Nische in gewisser Weise. Also wenn man mal rausgeht, ich gucke hier in die Büros der Sparkasse, wenn ich jetzt fragen würde, wissen Sie, was ein Podcast ist? Keine Ahnung. Oder mal was gehört. So. Und Motorsport oder Formel 1 ist dann auch nochmal Nische. So. Und wir sprechen natürlich auch jetzt nicht unbedingt jedes Formel 1-Publikum an. Also ich würde eher sagen, dass der, dass der Casual RTL-Zuschauer eher bei uns nicht einschalten würde. Und dafür haben wir aber eigentlich eine relativ gute Reichweite und Hörerzahl. Das sieht man auch an der Facebook-Gruppe, wie viele Mitglieder die hat, wie es aktiv da ist. Und auch an der Telegram-Gruppe. Ich glaube, das wird auch noch weiter wachsen. Und ich glaube, dass wir auch noch den einen oder anderen Gast hier haben werden. Also wir hatten, glaube ich, ganz gut Gäste. Also wir hatten Sascha Roos, der heute da ist, Max Surer, Nico Hülkenberg, Ralf Schumacher, David Coulthard. Jetzt hast du ja ein Interview mit Olivier Pernis geführt, etc., etc. Ich finde, das ist schon eine relativ gute Ausbeute. Natürlich kommen jetzt nicht Lewis Hamilton oder Fernando Alonso oder Nico Rosberg, aber ich glaube, da kann noch gut was passieren. Also von daher sind wir da, glaube ich, auf einem guten Weg. Und ich habe jetzt auch noch keine Beschwerden über irgendwas bekommen. Im Gegenteil, ich glaube, dass der Humor sehr, sehr wichtig ist bei uns.
Nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich die Rezension auch ernst. Ja, also deswegen haben wir ja auch so, oder hat Ole jetzt so ausführlich was dazu gesagt, und das ist auch ganz wichtig so. Was ich für meinen Teil noch dazu beisteuern möchte, ist tatsächlich, dass ich gerne zugebe, dass ich im kompletten Motorsportbereich vielleicht nicht so unterrichtet bin, wie es in der Formel 1 ist. Aber deswegen moderiere ich auch einen Formel 1-Podcast. Ne? Also Richtig. Ich mache nichts, was nicht in meiner Stärke liegt. Also man hat mir auch schon gesagt, ja komm Kevin, mach doch mal MotoGP-Podcast oder Langstrecke oder sowas. Ja, ich kann was zu einer Langstreckenrennen machen. So, wenn ich mich da ein bisschen einlese, dann kriege ich da sicherlich was Cooles hin oder auch vor Ort. Aber einen durchgängigen Podcast dazu zu machen, traue ich mir selber nicht zu. So was die Formel 1 angeht, da glaube ich, da passt das schon. Und von daher machen wir auch alle hier einen Formel 1 Podcast. Genauso ist Christian ja in der Formel 1 eher zu Hause, als er es vielleicht in der WEC ist. So als Beispiel. So, und deswegen ist er ja auch hier. Und wenn wir mal Themen haben, die von außerhalb kommen, dann holen wir uns halt mal einen Stefan Ehlen dazu oder halt einen Ruben Zimmermann für MotoGP, den ihr unter anderem ja auch mit Andreas Thies oder Malte Asmus auf dem Sportplatz sehr oft hören könnt, wenn es um die MotoGP geht. Und was die Gäste angeht, ja, es ist tatsächlich so, ich stelle wirklich viele Anfragen. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele Anfragen ich stelle. Ganz oft ist dann, wie Ole es schon gesagt hat, entweder kriege ich mal eine Absage dafür, dass es vertragliche Gründe gibt, dass es den Grund gab, dass man zu einer gewissen Sache nicht sagen wollte, weil man in einer anderen Position steckt und man da ein bisschen aufpassen muss, inwiefern das vielleicht falsch ankommen könnte. Ernst Hausleitner zum Beispiel kommt ja auch gerne in Sendung. Ne? Also es sind halt, wir versuchen halt auch Persönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum zu bekommen, versuchen auch Fahrer zu bekommen, nur manchmal kriegen wir einfach keine Antwort. So, ja. Dann schreibt man eine Anfrage und erklärt denen auch, wie es aussieht, mit wem wir den Podcast machen und wie die Reichweite auch aussieht. Und die Reichweite ist wirklich, wirklich gut. Das kann ich euch auch sagen, ohne wirklich Zahlen zu nennen, haben wir die Zahlen von 2017 auf 2018 verdoppelt. So. Und ich glaube, die Tendenz ist weiterhin steigend, dass man einfach keine Antwort bekommt. So, und dann kann ich halt auch nicht arbeiten. So, und jeder, der kommt als Gast, ich glaube, der fühlt sich bei uns gut aufgehoben. Also wenn ihr euch mal die Interviews anhört mit Ralf Schumacher, mit David Coulthard, Mark Gallagher auch zum Beispiel, ich glaube, das waren schon richtig wertvolle Interviews und da haben sich die Leute auch wohlgefühlt. Und das Gleiche wird dann auch am Sonntag bereits zu hören sein, wenn ihr das Interview mit Olivier Panis dann in die Ohren bekommt. Das werden wir am Sonntag veröffentlichen. Gar nicht am Sonntag. Am Sonntag in einer Woche, am 23. 23.12. Olivier Panis. Am Sonntag kommt ein weiterer interessanter Podcast raus. Und zwar habe ich mich mit Christian Nimmervoll, Marc Surer und Dieter Ranken zusammengesetzt. Und wir haben quasi den motorsporttotal.com Formel1.de Jahresrückblick. Die machen immer diese steilen Thesen. Ne? Und das haben wir uns, da hat Christian gesagt, komm Kevin, komm dazu. Und wir machen das im Audio. Und deswegen kriegt ihr am Sonntag die Thesen. Nächste Woche Sonntag am 23. dann das Interview mit Olivier Panis. So, und an Silvester, Ole, haben wir auch noch was ganz Besonderes für euch.
Das ist richtig, denn wir machen einen Roundtable mit Leuten von anderen Formel 1 Podcast. Ja, es gibt noch mehrere. Das ist hier nicht irgendwie wie im Wrestling, ja, wo man alles ausblendet außerhalb, sondern es gibt ja noch mehrere Formel 1 Podcasts. Das ist auch gut so, weil jeder, glaube ich, da ja sein eigenes Metier hat, was er beackert, sag ich mal. Genau. So thematisch und inhaltlich und einfach so. Und da laden wir uns dann ein paar Leute ein und reden dann über die Formel 1-Saison 2018, über die Formel 1 generell. Und ich glaube, das wird richtig sehr gut.
Genau, das ist unsere kleine Silvestergala und wir werden natürlich auch noch einen Saisonrückblick mit Christian Nimmervoll machen, nur der hat sich verständlicherweise jetzt auch mal ein bisschen Zeit genommen und hat noch genug zu tun mit dem Workshop, der in Formel1.de, motorsporttotal.com noch in Spielberg hat, also da werdet ihr sicherlich auch noch einige Sachen von lesen auf den Portalen dann. Und man kann nicht von der Hand weisen, dass ein großer Teil des Erfolgs unseres Podcasts eben diese fruchtbare Partnerschaft mit motorsporttotal.com, Formel1.de und de.motorsport.com ist, die natürlich uns auch Kanäle legen können, die wir so wahrscheinlich gar nicht kriegen könnten. Obwohl man sagen muss, und da bin ich auch nicht zu Unrecht stolz drauf und kann es auch sagen, so Interviews mit David Coulthard oder Mark Gallagher, die haben wir selber organisiert. Ne? Also da sind wir selber rangegangen und ich habe schon die Augen auch offen, wer hier in der Nähe ist, mit dem man sprechen könnte. Und ich glaube, 2019 wird für euch noch viel, viel Spaß bieten, was Gäste angeht. Und ich glaube auch die Akzeptanz. Ich glaube, das ist ja auch etwas, Ole, wenn jemand hört, Podcast-Interview. Klar, wenn es jetzt nicht Beyond the Grid ist und das ist halt der offizielle Podcast der FOM, wo Tom Clarkson einfach mal eben kurz anrufen kann und zu einem Ottmar Zaffnauer gehen kann und sagen kann, hier Ottmar, lass uns das machen. Erstens ist es vertraglich wahrscheinlich fixiert, dass sie sowas auch mitmachen müssen, in gewisser Weise. Aber es ist natürlich für sie einfacher, weil ich glaube, die Formel 1 ist ein ganz fragiles Geschäft, was das Vertrauen zu Leuten angeht. Wenn sie die Leute nicht kennen, dann kommen sie erstmal nicht. Und das muss sich erstmal etablieren. Aber ich glaube, dann sind wir auf einem guten Weg.
Das stimmt. Und das Ding ist, witzigerweise haben ja auch schon Leute abgesagt aufgrund unserer Partnerschaft mit motorsporttotal.com. Ich sage jetzt nicht wer, aber es gab einige oder sagen wir mal zwei Leute, die genau deshalb abgesagt haben. Also es geht dann eben auch in die andere Richtung. Da kann man dann nichts machen. Ich glaube, wir haben eine ganz gute Auswahl. Was man immer vergisst, und das ist das Ding, das habe ich jetzt auch dieses Jahr festgestellt, als ich in Monza war. Natürlich ist die Formel 1 ein, ja, globales Unternehmen, ist auf der ganzen Welt unterwegs, ja, von, ja, im Prinzip von Februar bis November, wenn man so möchte. Allerdings ist die Formel 1 ein unglaublich kleiner, abgeschlossener Kosmos, der im Prinzip nur aus diesem Paddock besteht, also nur aus den 300, 400 Metern hinter der Boxengasse. Und jeder, im Prinzip kennt sich da jeder. Das ist halt wie so ein, ja, ist mehr oder weniger wirklich wie ein Zirkus, kann man eigentlich sagen. Und da irgendwie in gewisser Weise reinzukommen, ist halt super, super schwierig. Und dann, deswegen ist es natürlich auch einfacher, dann einen offiziellen Formel-1-Podcast zu machen mit Beyond the Grid, weil die laufen sich eh den ganzen Tag über den Weg oder sitzen irgendwo beim Mittagessen. Und von außerhalb dann da einen Fuß in die Tür zu bekommen und wirklich Fahrer oder so zu bekommen oder auch Kommentatoren, das ist schon relativ schwierig tatsächlich, weil das ist jetzt nicht so wie bei Musikern zum Beispiel oder was weiß ich was oder bei TV-Persönlichkeiten, die alle irgendwie ein Management haben oder einfach hinschreiben kannst, wo einfach klar ist, wo die Adresse ist, sondern bei der Formel 1 musst du erstmal rausfinden, wer überhaupt zuständig ist. Ja, es gibt Leute, die, du gehst auf die Website und da steht überhaupt gar kein Kontakt. Oder du musst es dann über Umwege rausfinden oder irgendwie eine Postkarte zu einem Weingut schicken oder was weiß ich was. Und das darf man dann immer nicht vergessen, dass das, ich habe es ja gerade gesagt, es ist immer noch Nische, also es ist zwar Mainstream in gewisser Weise, aber trotzdem, es hat natürlich nicht mehr die Popularität wie in den 90ern, es ist aber trotzdem immer noch, ja, in gewisser Weise ein Nischenprodukt und deswegen ist es auch schwierig, also sie öffnen sich ja mittlerweile ein bisschen mehr, aber es ist nicht so wie auch bei einem Fußballspiel, wo man einfach hingehen kannst oder sowas, ja, sondern es ist tatsächlich immer noch relativ abgeschlossen. Und deswegen sind wir da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg und werden sicherlich auch noch den einen oder anderen interessanten Gast hier haben.
Ganz genau. Und ich glaube, das sind so Sachen, die uns auch entgegenkommen sozusagen von euch, die ihr ja zum Beispiel auch Mitglied unserer Telegram-Gruppe seid. Wenn ihr Telegram-Messenger habt, das ist das Gute, ein verschlüsselter Messenger, der nicht über die Handynummer arbeitet. Also ihr braucht theoretisch eure Handynummer nicht anzugeben, könnt aber trotzdem da mitdiskutieren. @StartingGrid, einfach mal danach suchen. Sind wirklich viele Leute schon dabei. Ich glaube fast 150 oder sowas ungefähr. Und ich habe dann auch mal hereingestellt, dass wir schon ein paar Überlegungen haben, wen man denn einladen könnte und hole mir auch ganz gerne mal Ideen ein. Also wenn ihr da auch in der Gruppe Ideen habt, wen wir mal einladen könnten, machen wir das ganz gerne. Ob das Ingenieure, ob das Teamchefs vielleicht auch sind, ja, auch Namen wie Norbert Haug fallen dann da. Würden wir alles gerne haben. Das ist natürlich immer so eine Sache, wie können wir den Kontakt herstellen, aber da hilft uns dann Christian zum Beispiel auch. Also wir sind da dran. Und was ich auch ganz toll fand, das hat, das kann ich glaube ich so sagen, Frederik Gieloy uns oder mir geschrieben, dass wir transparent sind. Ja, dass wir auch zugeben, wenn was falsch läuft, dass wir wirklich offen auch sagen, wenn etwas nicht klappt. Wir sind manchmal vielleicht ein bisschen früh darin, Sachen anzukündigen. Wer weiß, ob diese Wehrlein-Geschichte uns nicht doch noch in den Hintern beißt. Aber das wäre schön, wenn Pascal Wehrlein tatsächlich mal zu uns käme. Ne? Wenn er schon hört, dann kann er auch mal hinkommen. Oder andere Geschichten wie Gerd Berger zum Beispiel. Und wir wollen transparent sein. Und ich glaube, das sind wir so gut es geht. Und das Gleiche gilt auch mit Gewinnspielpreisen oder sowas. Also ne, es tut mir immer noch leid, dass ich dem Gewinner des Tippspiels nicht sagen kann, was er gewonnen hat, weil wir es selber nicht wissen. So. Und es ist keine schöne Situation. Würde ich auch gerne anders haben. Aber wir arbeiten dran und wir sind auch keine Maschinen. Und was man nicht vergessen darf, dieser Podcast ist völlig umsonst. Ja, ihr zahlt keinen Cent dafür.
Umsonst ist er nicht, er ist kostenlos.
Genau, er ist kostenlos. Umsonst ist es ganz sicher nicht. Aber immer auch das noch im Hinterkopf behalten. Wir tun, glaube ich, alles, was wir können, um euch wirklich ein tolles Programm zu liefern. Und wie gesagt, jetzt diese Thesen-Story am Sonntag, das wird super interessant. Also ich habe Marc Surer, Dieter Renken und Christian sehr, sehr gerne zugehört über das, was sie gesagt haben. Dann das Interview mit Olivier Panis, das hast du auch schon gehört, Ole. Ich glaube, da lohnt es sich gerade für Fans der 90er und frühen 2000er zuzuhören.
Das ist richtig. Also das ist wirklich richtig sehr gut geworden, möchte ich sagen. Es hat einen gewissen Beyond the Grid Charme mit einer Portion Starting Grid. Also es ist quasi Beyond the Starting Grid, wenn man so möchte. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Also Olivier Panis ist, glaube ich, alles scheißegal.
Ja.
Der erzählt einfach frei von der Leber weg. Ist ihm wirklich komplett egal, ob da jetzt irgendjemand was sagt, weil er hat ja mit der Formel 1 noch nichts mehr zu tun. Und das ist, glaube ich, halt dann auch interessant, mit einem gewissen Abstand so jemanden zu hören. Natürlich, jetzt war zum Beispiel Juan Pablo Montoya ja bei Beyond the Grid. Da hat man auch gemerkt, so der erzählt einfach auch so, wie es ist, ja, weil der gehört nicht mehr zum Kosmos dazu. Klar muss er, glaube ich, in gewisser Weise das immer in einem Rahmen halten, ja, weil da vielleicht noch einige Leute rumschwirren, die da was sagen könnten. Aber es ist doch schon auch da sehr, sehr offen und ich glaube, das ist gerade das Interessante gerade dann auch bei Olivier Panis. Es geht eine ganze Stunde, ja, und ihr könnt Christian Nimmer voll auf Englisch hören und das ist sogar besser als sein Deutsch. Ja, und ich glaube, deswegen muss man alle schon einschalten.
Das Ganze dann am 23.12. So, ich glaube, das war jetzt auch mal ganz wichtig, dass wir das auch gerade für uns, wenn wir hier sind und Christian vielleicht nicht, der da ja dann nicht so drinsteckt, wie wir da drin stecken, dass wir uns einfach mal auch dazu äußern. Und gerade zum Jahresende kann man das, glaube ich, mal machen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann schauen wir mal auf die Starting Grid-Momente des Jahres, die ihr bei uns in der Facebook-Gruppe nominiert habt und diskutieren darüber ein bisschen. Danach dann Sascha Roos und im letzten Abschnitt heute ein bisschen Talk über die Formel E, denn der Saisonstart steht an in Saudi-Arabien. Wir sind heiß wie Frittenfett und wollen euch da so ein bisschen mitnehmen. Dann die elektrische Viertelstunde ganz am Ende dieser Sendung. Also bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de. Kalt schneuzig, der Wintersport-Talk. Aktuelle News und Ergebnisse von Curling bis Skeleton, von Alpinski bis Eiskunstlauf. Kalt schneuzig auf meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Heute in der Oldschool-Formation Kevin Scheuren, Ole Waschkau, kein Christian Nimmervoll, den hört ihr aber am Sonntag hier wieder. Dann ohne Ole, aber mit Marc Surer und Dieter Renken. Dieter Renken, sehr, sehr bekannter Formel 1-Journalist, der unter anderem für Formel1.de geschrieben hat und noch tut bis Ende des Jahres. Und ja, es ist eine sehr interessante Thesenausgabe, ein Jahresrückblick der besonderen Art, was euch dann am Sonntag hier auf meinsportpodcast.de erwarten wird. Aber einstweilen nutzen wir die Zeit, die wir noch haben, bevor Sascha Roos in die Sendung kommt.
Ja, ist alles das Gleiche, Marc Surer, Sascha Roos, Jacques Schulz, ja. Kommen alle.
Starting Grid F1-Fans, Jacques Schulz, was macht der eigentlich?
So. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, er hört den Podcast. Keep racing.
Starting Grid F1-Fans, das ist unsere Facebook-Gruppe. Ole, wie kann man in diese Gruppe kommen, wenn man will?
Das ist ganz einfach. Ihr gebt einfach oben in die Suche bei Facebook Starting Grid F1-Fans ein.
So einfach.
Und so einfach ist das. Und dann wird euch diese Gruppe sicherlich auch angezeigt. Vielleicht müsst ihr bei Facebook nochmal auf Gruppen gehen, weil er euch irgendeine indonesische Seite über E-Zigaretten oder sowas anzeigt. Keine Ahnung, das kann ja immer passieren. Aber wenn ihr die Gruppe findet, dann könnt ihr einfach raufgehen, Anfrage stellen. So. Und dann werdet ihr da auch reingelassen. Also ihr müsst auch keine Frage beantworten. Ist allerdings eine geschlossene Gruppe, damit hier nicht irgendwelche indonesischen E-Zigaretten-Leute da oder irgendwelche Leute, die einem auf Facebook irgendwie so ein Fitnesskonzept verkaufen wollen, gegen eine Provision da reinkommen oder irgendwie einen Kredit über 30.000 Euro anbieten. Man kennt das. Und so einfach ist das.
Und es macht Spaß. Ist auf jeden Fall eine coole Gruppe und immer wieder schön, da auch in die Diskussion.
Ich finde, ihr könnt da mal ein bisschen aktiver werden. Ihr seid immer in der Telegram-Gruppe aktiv. Ist auch super. Allerdings ein bisschen mehr auch Facebook.
Okay.
Ist gut für den Algorithmus und so.
Okay. Dann werden wir das beherzigen, Ole. Danke. Danke, Chef. So. Raphael Zink, unser Freund und Kupferstecher, der gemeinsam mit mir, Marcel, in Ungarn war. Es war eine sehr spaßige Zeit, die wir da gemeinsam hatten. Vor allem sein Ausraster. Der bleibt mir ganz besonders im Kopf, den er da hatte, als Sebastian Vettel nicht gewonnen hat. Er hat den Thread aufgemacht. Wir hatten ja bei den Griddies aufgefordert, dass ihr den Thread aufmacht, wenn ihr den Moment des Jahres küren wollt, ja? Den wir hier in Starting Grid produziert haben. Es war ja ein sehr, sehr langes Jahr auch für uns. Ich weiß gar nicht, wie viele Ausgaben es am Ende waren, die wir veröffentlicht haben in diesem Jahr. Aber wenn man das mal runterrechnet auf 50 Wochen und wir, sag mal, ab Februar eigentlich jede Woche mindestens eine Ausgabe hatten, manchmal auch zwei, oder drei, je nachdem, ob wir noch eine Sonderausgabe gemacht haben. Also so an die 90 bis 100 Folgen müssen wir ja rangekommen sein, ne? Um den Dreh?
Na, das, nee, 90 bis 100 glaube ich nicht.
Das geht gar nicht.
Wir haben ja nicht in der Woche zwei Folgen gemacht.
Nee, das stimmt. Aber so.
Wir haben in der Woche eine Folge. Ich glaube, es müssten, also es gibt auf jeden Fall 21 Rennen. 21 ja. Rennen? Das heißt, wir haben auf jeden Fall schon mal 21 Folgen gemacht.
Mal zwei.
Das müssten so um die 30, 40 Folgen schon gewesen sein.
Nee, 21 mal 2 auf jeden Fall. Weil ja quasi Vor- und Nachbericht.
Ne, also dann, bei 42. Das ist dann ja aber über die Wochenanzahl, das funktioniert dann nicht.
Das stimmt.
Also das geht ja nicht, wir machen ja pro Woche eine Folge.
Ist ja
und egal. Entweder ist die vor dem Rennen oder die ist nach dem Rennen. Ja, das nicht vergessen. Also ja, es müssen ungefähr 30, 40 Folgen sein. Also, und jeweils Stunde, anderthalb, das ist schon mächtig. Das ist fast wie im Fußball. Ja? Also schon ein Mammutprogramm. Und es geht ja auch dann im Februar schon wieder weiter.
Genau. Dann werden wir natürlich wieder starten. Aber es hat viele Momente gegeben, viele Headlines, die wir gemacht haben für unsere Podcasts, die den einen oder anderen zum Schmunzeln gebracht haben und Raphael hat dann den Chat aufgemacht für seine Momente oder sein Moment des Jahres war der kleine Preis von Starting Grid, natürlich, weil er hat den gewonnen damals.
Richtig.
Und es war eine coole Sache, auch sowas in der Art wollen wir 2019 ein bisschen öfter machen und Matthias Rubin, unser Freund und Kupferstecher und Administrator unserer Telegram-Gruppe, der ist ja ganz fit in Sachen Grafiken und so, da überlegen wir uns auch, ob wir nicht mal irgendwie sowas wie ein kleines Grafik-Quiz machen
sollen. Ähnlich wie Andrew Agassi.
Ja, das stimmt. ob wir nicht mal so ein Grafikquiz machen sollen, dann hatten das mal zwischendurch gemacht. So, ich glaube, das war für uns damals noch, dass er in einen Fahrer noch zwei weitere Fahrer eingebracht hat im Gesicht und man erraten musste, welcher Fahrer das ist. Sowas in der Art und Weise. Aber sowas wie den kleinen Preis von Starting Grid, den können wir auf jeden Fall nochmal machen. Dann Mike Radkamp, der Schockmoment des Jahres. Er glaubt, es war nach China und es war nach China, als das Ole den Status des Nicht-Hardcore-Fans aufgedrückt bekam, den er bis heute nicht mehr los wird.
Ja, das ist auch ein Skandal. Das ist auch für mich der enttäuschendste Moment, ja. Noch vor Monza, möchte ich sagen. Weil natürlich Sebastian Vettel da nicht gewonnen hat, das ist ganz klar. Und das ist halt jetzt so. Das ist halt jetzt ein Running Gag. Aber ich glaube, und das ist das Ding, ich glaube, ich habe damit vielen auch eine Tür geöffnet, die ähnlich sind, die auch kein Hardcore-Fan sind, die aber sich nicht trauen, es zuzugeben, sondern die irgendwo im Keller oder sowas einsam vor sich hin weinen, ja, weil sie wissen, dass sie dieses enorme Pensum nicht mitgehen können und dass sie es nicht schaffen, an einem Sonntag nach einer vollgesoffenen Nacht morgens um 8 aufzustehen, um Formel 1 zu gucken, in China dann auch noch. Und ich habe ja damals schon gesagt, ich habe ja die zweite Hälfte gesehen und die war ja besser. Das heißt, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Man muss halt nur schlau sein. Das ist das Ding. Man kann natürlich alles gucken und sonst gucke ich auch alles. Ich gucke ja auch bei F1 TV die Trainings. Ja? Ich will mir auch sogar die Trainings der Formel 3 angucken, nächstes Jahr, wenn die irgendwo laufen. Aber ja, für China stehe ich dann halt eben doch nicht auf. Also die machen zwar unsere Schuhe und so, aber ich stehe morgens nicht um 8 auf, um mir ein Formel-1-Rennen in China anzugucken.
Auch nicht nächstes Jahr, wenn es das 1000. Rennen ist?
Dann erst recht nicht. dann vielleicht. Vielleicht. Aber ich glaube, dass das jetzt, das ist ja übrigens auch ein großer Skandal, dass das 1000. Rennen ist. Das ja. ist halt Zufall, Freunde. Ja? Also da wird man sich jetzt nicht die Mühe machen, eine komplette Planung für irgendwie Silverstone und Monza durcheinander bringen, nur damit das 1000. Rennen ist. Was ist denn für ein Blödsinn? Mal ganz einfach gesehen davon, dass das 900. auch jetzt nicht bedeutend war, glaube ich. So. Und ja, mal gucken. Vielleicht kann mich etwas dazu bewegen, da einzuschalten. Vielleicht eine Pole Position von, na, ich hätte ja fast Stoffel van Dorn gesagt, aber der fährt ja nicht mehr.
Der fährt nicht mehr.
Ja, vielleicht eine Pole Position von Lance Stroll.
Ja, auf die können wir uns auf jeden Fall freuen. Ja, Maximilian Buckler hat ebenfalls diesen Moment geäußert, dass das sein Highlight-Moment des Jahres war. Interviews, David Coulthard, Mark Gallagher, Sascha Roos. Ja, fand ich alle drei ganz cool. Das Sommerinterview mit Sascha Roos hatte seinen Charme, weil wir wirklich sehr ins Detail gegangen sind, auch was seine Arbeit bei Sky anging und das, glaube ich, ganz vielen gefallen hat. Könnt ihr euch gerne nochmal anhören. Ist, glaube ich, zeitlos interessant. Ebenso natürlich wie das Interview mit Mark Gallagher nach dem Austin Grand Prix und David Coulthard, als er in Mönchengladbach hier zu Gast war. Es war auch sehr cool, den zu treffen und dieses Interview zu machen. Gibt's alles im Archiv auf meinsportpodcast.de. Daniel Moreno. Ich kann mich nicht auf eine Folge festsetzen. Ich fand alle Folgen unterhaltsam und interessant. Genau wie die ganzen Rennen der Saison. Da fand ich, dass es kein langweiliges Rennen gab. Das weiß ich nicht, Daniel. Also, das weiß ich nicht.
Ich empfehle dir, ich weiß nicht, ob du guckst ja immer auf irgendwie in Spanien.
Was ist der Kommentar?
Ja, das kann natürlich sein, ja, wie die Brasilianer beim Fußball.
Ja.
Das weiß ich natürlich nicht, aber vielleicht mal ein F1-TV-Abo schnappen und vielleicht mal Monaco angucken, was extrem langweilig war. Und ich glaube noch so ein, zwei andere, ich glaube Spanien war auch sehr öde, ja. Wenn mich nicht alles täuscht, bis auf den Startcrash da mit Hülkenberg und Grosjean. Ja, die Älteren werden sich erinnern. Ich glaube, na, Bahrain war nicht langweilig. Aber ich gehe insofern mit, dass es dieses Jahr ein etwas höheres Niveau war. Ja, also man konnte sich die Rennen eigentlich fast alle gut angucken. Ja, Kanada war auch sehr langweilig, fällt mir gerne ein. Es war irgendwie immer was los. Aber ob jetzt alle Rennen, also gerade Monaco, ich bitte euch, das war nun wirklich eine Prozession. Das war ja, also das, nee, bitte nicht. Bitte auch nicht mehr in Monaco fahren. Ja, da mache ich mir keine Freunde mit, aber das ist nicht, ich finde, das ist nicht mehr unbedingt zeitgemäß. Aber da können wir nächstes Jahr nochmal drauf eingehen. Aber doch, es war doch ein relativ gutes Jahr, was die Rennen angeht. Also waren schon einige gut dabei, das kann man schon sagen.
Nico Schürer und Veit Hötzl sind sich einig, dass unsere Diskussion rund um den Brasilien Grand Prix sehr amüsant war und die Aufarbeitung des Scharmützels zwischen Verstappen und Ocon oder Vettels Drama um die Waage von uns sehr unterhaltsam aufgearbeitet worden sind. Das fand ich auch. Ich glaube, das war auch eine unserer besten Ausgaben. Das war aber auch schon so zu einer Phase der Saison, wo uns alles scheißegal war. Ja.
Und, das ist bei ich glaub, uns das, wie...
Ja, ja sag... Nee, ich finde, das ist auch etwas, was sich geändert hat bei uns. Also mit Verlauf der Saison sind wir aus dieser gewissen Seriosität auch mal rausgegangen und haben einfach Spaß gehabt. Ja, so.
Das stimmt.
Und ich glaube, das ist auch wichtig. Und eine gesunde Mischung zu finden da, dass es nicht ausartet, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja? Aber ich glaube, dadurch, dass das ja alles schon entschieden war, da konnte man sowas auch mal ein bisschen freier aufarbeiten und ja, teilweise auch mal das eine oder andere ehrliche oder zwinkernde Wort drüber verlieren.
Das ist richtig. Ich glaube, da sind wir wie quasi die Formel 1 selbst, ja, die ja witzigerweise am Ende der Saison meistens die unterhaltsameren Rennen produziert, ja, weil da irgendwie dann etwas freier gefahren wird, ja, gerade wenn die Saison, also die Weltmeisterschaft dann schon entschieden ist, wo dann auch mal Mittelfeldteams sich mehr trauen, so wie Sauber oder sowas, wo dann Red Bull plötzlich stark wird. Red Bull, wisst ihr ja, ist immer am Ende der Saison jetzt stark. Am Anfang der Saison kriegen die ja nichts auf die Kette. Vielleicht wird das ja mal nächstes Jahr anders. Das wäre ja gar nicht so schlecht. Und ja, ich glaube, das spiegelt dann auch sich im Podcast wieder, weil natürlich, dann weiß man, dann ist das Ende in Sicht, sage ich mal, der Saison. Dann kann man ein bisschen freier aufspielen. Das ist vielleicht am Anfang der Saison noch nicht so, ja, weil da noch einige Sachen unsicher sind. Wie entwickeln sich die Teams? Christian hat natürlich recht damit, dass McLaren richtig versagen wird am Ende der Saison. Ich habe ja am Anfang der Saison noch komplett dagegen gehalten, hatte natürlich komplett Unrecht. Aber ich glaube, nächstes Jahr werden sie Konstrukteursweltmeister. Also das ist dann auch immer so ein Ding einfach. Und das muss ich ja auch erstmal einspielen. Man muss die Autos kennenlernen, die neuen Fahrerkonstellationen etc. etc. Und das irgendwie entwickelt sich dann eher immer erst Ende der Saison. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist einfach so. Es ist wie im Fußball. Da ist Ende der Saison auch meistens spannender als jetzt der 13. Spieltag.
Ja, und einfach auch lockerer, ne? Also ja. Das ist dann, auch nochmal sowas, wenn es dann Richtung Saisonende geht, ist man dann so ein bisschen entspannter und kann das dann auch für sich ein bisschen lockerer sehen. Habau Sang Farm, sie sagt, die Tequila-Folge, aber nicht nur die, es gab so viele lustige Gags. Das stimmt. Also gag-technisch ja. Haben wir echt teilweise
Feuerwerk. Vielleicht könntet ihr den Gag des Jahres mal rausfiltern.
Mein Gott.
Also müsst ihr natürlich nochmal alles durchhören. Ja. Aber ihr habt ja jetzt Zeit über Weihnachten. Gut, ihr müsst natürlich das Interview mit Olivier Panis hören. Das ist übrigens auf Englisch. Und zum Teil auf Französisch.
Ja. Stimmt, das Ende war schön, haben wir schön Französisch gesprochen.
Kann ich schon das machen. Ist richtig, weil Kevin ist ja unser alter Französischfreund. Ja. Ist ja eine Bank in Französisch. Ja,
definitiv.
ich hatte ja auch mal Französisch in der Schule, ich kann kein Wort mehr, aber immerhin. ja, also vielleicht, wenn jemand Lust hat, nochmal alle Folgen durchzuhören, um den Gag des Jahres rauszufinden, da würde ich mich sehr drüber freuen.
So, und dann Armin Bullinger. Für mich bleiben auch die Folgen mit Sascha Roos und Marc Surer in Erinnerung. Die Gritty-Verleihung war aber auch nochmal am Ende ein Highlight. Herrlich, wie Kevin manchmal plötzlich laut loslacht. Ja,
das stimmt. Das ist richtig.
Da wird man wach. Das ist mal klar.
Das ist halt Kevin. Das ist halt
Kevin. Also vielen Dank für eure Nominierungen sozusagen hier bei uns zum Starting-Moment des Jahres. Ihr habt ja Ole gehört, der Gag des Jahres will auch noch gefunden werden. Also wenn ihr euch da noch dran erinnern könnt oder nochmal durchhören wollt, dann gerne einfach in diesen Thread, den Raphael eröffnet hat, bei uns in der Starting-Grid-Facebook-Gruppe posten. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann holen wir ihn dazu. Sascha Roos, der sich recht spontan und kurzfristig in einer sehr arbeitsreichen Zeit für ihn, weil er ja noch bei Antenne Bayern unterwegs ist und bei Sky. Und
Antenne Bayern. Die Nachrichten.
Ich habe Antenne Bayern immer dieses dim, 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 dim im Kopf. Deswegen ist bei der Antenne Bayern so
akut. Ja, ich wohne halt ein bisschen zu weit weg.
Das stimmt.
Wenn ich das kennen könnte.
Das stimmt. Aber
also heute ist natürlich alles digital, aber trotzdem, ja. Das wäre das Gleiche, als wenn jemand in München jetzt Enjoy hören würde. Nicht, dass ich jetzt Enjoy empfehlen würde. Bitte hört das nicht. Das ist grausam. Hört lieber NDR 2. Ja. Hier ist Phil Collins.
Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Genau. Und er hat sich kurz Zeit genommen und hat mit uns rund 20 Minuten gequatscht über seine Highlights der Saison. Und ich glaube, das macht den ganzen Bogen mit ihm auf jeden Fall in diesem Jahr schon mal rund. Deswegen im nächsten Abschnitt dann Sascha Roos. Und danach sprechen Ole und ich über die Formel E, die elektrische Viertelstunde, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Dann auch das Formel E Magazin auf meinsportpodcast.de. Also, bleibt dran.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz.
Also sein Rücken ging nicht über die Horizontale und er hat ihn, glaube ich, noch festgehalten. Deswegen gab es nur Gelb.
Ich kann es gar nicht glauben.
Alles rund um den Rugby-Sport auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Nach 5 Jahren harter Arbeit und viel Schweiß und Tränen haben wir uns im Jahr 2018 endlich selbst gefunden. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018.
Das ist einfach nur Wahnsinn.
Gemeinsam mit euch freuen wir uns auf ein spannendes und sportliches 2019. Danke, dass ihr alle dabei seid. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Wir sind zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Unsere kleine erste Rückschau, kommen wir noch ein paar auf euch zu. Und jetzt begrüßen wir einen Mann, der diese Saison, ist die erste seit langem gewesen, die er als Zaungast sozusagen beobachten musste. Sascha Roos ist da. Hallo Sascha.
Hallo, freue mich.
Ja, dann wie war das denn insgesamt so? Eine ganze Saison, nicht an der Strecke, nicht am Kommentatorenplatz?
Schwierig. Also emotional natürlich schwierig. Wäre natürlich gern an der Strecke gewesen oder an den Strecken oder am Kommentatorenplatz. Aber gut, die Situation war halt nun mal so, dass ich die Saison eher so aus der zweiten Reihe mir angeguckt habe. Aber ich muss sagen, es war insofern ganz interessant, weil ich natürlich einen ganz guten Querschnitt bekommen habe über das, was andere Stationen so machen und man vor allem dann auch mit ein bisschen Abstand viele Dinge auch vielleicht ein bisschen anders sieht, als wenn man da in diesem Zirkus die ganze Zeit mit dabei ist.
Jetzt war es ja eine sehr interessante Saison, weil es irgendwie so zweigeteilt war, was Sebastian Vettel, Lewis Hamilton anging. Ab wann war dir klar, Lewis Hamilton wird Weltmeister?
Also ich hatte schon ein blödes Gefühl, als Hockenheim im Kiesbett endete für Sebastian Vettel, weil das natürlich so ein Schlüsselmoment sein konnte, dachte ich mir zu diesem Zeitpunkt. Er war es ja dann wohl auch in der Nachbetrachtung, weil natürlich den darfst du natürlich nicht wegwerfen. Und man muss halt dann auch ganz klar sagen, dass auch da, wenn man mal die letzten Jahre Revue passieren lässt, wie Lewis Hamilton zu seinen Titeln kam, solche Dinger sind ihm halt nicht gelaufen. Ne? Und am Ende, muss man sagen, war das der Knackpunkt wohl und er hat sich davon wohl dann auch nicht mehr so wirklich erholt, Sebastian Vettel.
Wie schätzt du diese Teamleistung von Ferrari ein? Das ist ja eines dieser Knackpunktthemen, das Team generell, wie es im Hintergrund funktioniert, Toto Wolff bei Mercedes, Maurizio Arriva Bene bei Ferrari. Muss Ferrari das, um wirklich mal Mercedes schlagen zu können, auch wenn wir auf die nächsten Jahre schauen, es hinbekommen, da ein bisschen mehr, ich sag mal, Stringenz in die ganze Sache zu kriegen?
Also mit Sicherheit sind bei Ferrari sehr, sehr viele Fehler wieder passiert am Kommandostand. Und mit Sicherheit wirkt das Ganze jetzt auch nicht so super souverän, wenn man sich den Maurizio Arriva Bene so anguckt, wie er agiert, wie er reagiert. Dann ist er ja mehr Fan als Ruhepol. Und ich glaube, dass das halt auch ein Riesenproblem ist, wenn man das mal dann aufs ganze Team betrachtet, weil das natürlich auch in gewisser Weise abfärbt. Das kann natürlich auch eine super Antriebsfeder sein, aber ich glaube, im Großen und Ganzen ist dann schon eine eher kühlere Art und Herangehensweise, wie das bei Mercedes der Fall ist, dann gewinnbringender. Du machst vielleicht nicht so viele Fehler. Und das Problem war natürlich auch, dass die Art und Weise, wie Ferrari zu guten Zeiten kam, offensichtlich auf sehr dünnem Eis sich bewegte. Und das konnten sie dann halt am Endeffekt nicht halten. Weiterentwicklung war nicht so gut. Da waren dann auch ein paar Dinge dabei, die in die falsche Richtung gingen offensichtlich. Es ist allerdings sehr schwer, Ferrari wirklich zu 100% seriös zu beurteilen, weil von jeher die ja doch immer ein sehr großes Geheimnis drum machen, um die Dinge, die sie tun, selten ja Sachen zugeben und viele Dinge auch abstreiten. Also es ist schwer, das dann auch aus der Ferne 100% auch beurteilen zu können, was dann am Ende den Ausschlag gab. Da ist Mercedes, finde ich zumindest im Umgang mit den Dingen, deutlich transparenter und klarer.
Wenn du dir ein Rennen aussuchen müsstest, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist in diesem Jahr, welches war das?
Ja, muss ich sagen, Hockenheim. Also zum einen natürlich, weil es Gott sei Dank ein Deutschland-Grand Prix war, und zum anderen natürlich jetzt aus deutscher Sicht mit keinem guten Ende. Aber auch da, wie vorhin schon erwähnt, das war für mich der Knackpunkt in der Saison. Dieses Rennen hat, finde ich, eigentlich auch die gesamte Saison gut widergespiegelt. Also Ferrari in der Lage, Mercedes zu schlagen, Sebastian Vettel in der Lage, Lewis Hamilton zu schlagen, aber am Ende dann möglicherweise gescheitert an den eigenen Unzulänglichkeiten und Mercedes dann in der Lage, halt auch brutal abzustauben und das Ding sich halt dann auch zu holen, wenn es auf der Straße liegt. Und das zeigt, finde ich, dieses Rennen ziemlich gut auch die Art und Weise, wie die Saison 2018 verlaufen ist.
Meinst du, es lag dieses Jahr so ein bisschen auch an den Fahrern? Weil wenn man sich mal anguckt, was Kimi Räikkönen und Valtteri Bottas dazu im Gegensatz gemacht haben dieses Jahr, gerade Valtteri Bottas, der ja eine sehr durchwachsene Saison gefahren hat. Also meiner Meinung nach war es halt dieses Jahr doch eher der Hamilton-Faktor und es lag dann seitens Ferrari eher an Vettel.
Ja, natürlich, klar. Auf der anderen Seite musst du natürlich auch sehen, und das ist halt wieder das nächste Ding, wie sehr muss ein Fahrer das Auto ausquetschen? Also es gibt ja diesen Begriff des Überfahrens, ja, wie sehr muss ein Fahrer jede Runde, jede Kurve, jeden Millimeter ans Limit gehen, um die Maximalleistung aus diesem Auto herauszuholen. Und vielleicht ist das auch so ein Faktor, dass der Mercedes halt dann auch ab der Saisonhälfte durchaus besser war und somit dann auch der Fahrer, in dem Fall Hamilton, halt auch nicht so ganz an die Maximalgrenze ran musste. Und somit dann natürlich auch die Fehler sich minimieren. Also das kann natürlich auch der Fall sein. Das ist ganz schwer. Da wiederum muss ich sagen, ist natürlich nicht gut für mich ganz persönlich gewesen, nicht an der Rennstrecke gewesen zu sein, weil du da natürlich auch viel mehr solche Dinge mitbekommst, um in Gesprächen und in Diskussionen dir da auch ein besseres Bild machen kannst, was dann de facto den Ausschlag gegeben hat. Aber eins ist klar und offensichtlich, gerade in der zweiten Saisonhälfte hat Lewis Hamilton deutlich weniger Fehler gemacht. Also mir fällt jetzt eigentlich auch gar nicht so wirklich einer ein, so ad hoc, wo ich sage, das war jetzt nicht so clever. In der Regel hat er das Ding eigentlich ziemlich abgezockt dann nach Hause gefahren.
Lewis Hamilton ist ja auch gerade ganz aktiv dabei, so ein bisschen damit zu spielen, was mit seiner Zukunft ist. Hat ja letztens eine Instagram-Story gebracht, wo er seine Fans fragte, ob sie sich vorstellen könnten, dass er aus der F1 verschwindet und in den Motorradsport geht. Hat auch bei der FIA-Gala das so ein bisschen angeschnitten, dass das vielleicht eine Option ist, bald zurückzutreten. Wie viel gibst du auf sowas, wenn ein Lewis Hamilton das sagt? Ist das nur Aufmerksamkeitshascherei oder glaubst du, da steckt wirklich was hinter?
Also in der Regel macht der Lewis relativ viel aus dem Bauch heraus. Also der ist ja nicht so wirklich kontrollierbar. Das ist ja auch ganz schön in der heutigen Zeit, wo oftmals Pressesprecher und Presseverantwortliche oder Teamchefs über Fahrer entscheiden, was sie sagen, was sie nicht sagen sollen. Da ist Lewis einer von den positiven Beispielen, der dann halt einfach sein Ding macht und dann oftmals seine Verantwortlichen in den Irrsinn treibt. Aber ich glaube, dass der Lewis so viele Möglichkeiten hat, auch nach seiner Karriere auf sich aufmerksam zu machen. Sei es jetzt dass die Modelbranche, die Singerei, sei es vielleicht auch Motorradfahren. Das ist mit Sicherheit eine Sache, die nicht unrealistisch ist, dass er sowas mal macht und einfach auch mal ausprobiert. Aber ich glaube, der bleibt uns jetzt schon noch ein bisschen erhalten und fährt in der Formel 1, denn ich finde, der ist super wichtig, nicht nur eben wegen dieser Geschichten, sondern eben auch, weil er als Persönlichkeit, finde ich, als super, super polarisiert und deswegen auch für eine Rennserie wie die Formel 1 absolut notwendig ist, wenn wir jetzt schon den Fernando Alonso verliert, ne, in der kommenden Saison.
Meinst du, dass es vielleicht nächstes Jahr oder relativ schnell vorbei sein könnte mit der Mercedes-Dominanz? Weil ich habe es ja gerade gesagt, wenn man sich anguckt, was Valtteri Bottas dieses Jahr geleistet hat, Kimi dagegen, nächstes Jahr kommt dann Leclerc zu Ferrari. Honda und Red Bull halte ich auch für relativ stark. Da könnte es eng werden, meiner Meinung nach.
Nee, ich hatte eigentlich gedacht, dass das dieses Jahr schon der Fall ist, dass dass Mercedes das nicht ins Ziel bringt, vor allem auch so wie Ferrari losgelegt hat. Mit Sicherheit wird das immer enger werden, weil die anderen natürlich aus ihren Fehlern lernen und das ist ja wie immer so, wenn du gerade in einem technischen Sport, wenn du da schon am Maximalen bist, also keine Ahnung, bei 96-97%, was das Auto kann, ist der Schritt natürlich zu den 100% sehr, sehr schwer. Wenn du natürlich bei 85% bist, ist der Bereich der Verbesserungen größer und kann in Anführungszeichen leichter gehen. Das heißt, das wird sich angleichen und dann am Ende ist dann der Fahrer entscheidend und sind wir ehrlich, das sind natürlich die Dinge, die wir ja wollen. Also das ist ja genau das, was wir wollen. Wir wollen ja nicht so, wie es war vor 3 Jahren oder 4 Jahren oder was weiß ich, auch vor 2 Jahren, so lange ist es ja auch nicht her, dass ganz klar war, ja, also Mercedes wird auf jeden Fall irgendwie 1-2, wenn die keinen Fehler bauen, ne? Und deswegen ist es ja nur gut, dass das so passiert und ich glaube auch, dass der Abstand geringer wird. Ich rechne auch stark mit Red Bull. Ich dachte eigentlich auch, dass da in diesem Jahr bei Red Bull mehr ginge, aber das haben sie teilweise auch fahrertechnisch selber verbockt, wie wir wissen. Also da hätte es durchaus auch mehr Erfolg geben können für Red Bull. Und mal gucken, was mit Honda passiert. Ja, hast du auch recht. Die werden sich auch weiter verbessern, weil da natürlich genau das Gleiche gilt wie für Chassis. Der Verbesserungsweg, die Luft nach oben ist noch relativ groß bei Honda.
Wir haben ja die Critics vergeben vor einigen Wochen, hatten da ja einige Kategorien zur Wahl gestellt. Was war eigentlich dein Aufreger des Jahres?
Mein Aufreger des Jahres war, wenn ich ehrlich bin, diese Nummer von der FIA, als es darum ging, ob jetzt gewisse Dinge unerlaubt sind am Ferrari oder nicht. Ich würde mir da einfach wünschen, dass da klarer diskutiert wird oder beziehungsweise klar Stellung bezogen wird und dass viele Dinge halt einfach nicht so schwammig erklärt werden. Das regt mich ganz persönlich auf, weil es auch wiederum kein gutes Bild wirft auf die Formel 1, wenn Regeln nicht klar definiert sind, wenn es Grauzonen gibt und wenn es keine klaren Aussagen gibt. Das sind Sachen, die mich nerven. Was fahrerische Bereiche anbelangt, Aufreger, ich finde es gut, wenn wir Action haben auf der Strecke. Ich finde es gut, dass es Typen gibt wie ein Magnussen, an dem man sich reiben kann, ja, der in vielen Dingen mit Sicherheit die falschen Schlüsse zieht. Aber es ist ja gut, wenn man so jemanden hat und bei Verstappen genau das Gleiche. Also ich finde es auch mega, dass der so ist, wie er ist und eben nicht einer ist, der sich da in irgendwelche Schachteln reinpressen lässt. Ohne jetzt Charles Leclerc irgendwie zu nahe zu treten, aber das ist zum Beispiel einer, der merkst du, der ist halt komplett stromlinienförmig irgendwie in seiner Art. Das ist jetzt keiner, der so wirklich die großen Kanten hat, weil er halt auch von klein auf gedrillt wurde auf das, was er sagen soll, auf das, was er machen soll. Deswegen finde ich eigentlich Typen, die sich klar äußern, die eine Meinung haben, ob die jetzt richtig ist oder falsch, das sei jetzt mal dahingestellt, finde ich gut und wichtig.
Etwas, was gerade zumindest in meinem Kopf viel diskutiert wird, ist, wie viel Vorbild muss ein Formel-1-Fahrer sein und wie viel wollen wir ihnen auch zugestehen, Emotionen. Ich erinnere da an die Situation von Verstappen und Ocon in Brasilien, über die ja immer noch in vielen Bereichen heiß diskutiert wird. Max Verstappen wurde daraufhin mit 2 Tagen sozialer Arbeit bestraft. Muss man da auch mal wieder auf die Emotionalität des Sports eingehen? Ist der Sport zu steril geworden?
Also klar, Vorbildfunktion hat ja jeder von uns irgendwie, sei es jetzt bei sich in seinem eigenen Bereich, sei es jetzt natürlich auch logischerweise für Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, und da zählen die Sportler natürlich dazu. Man muss aber natürlich auch, so wie du schon sagst, immer berücksichtigen, in welcher Situation sich diese Menschen befinden. Es ist ja jetzt nicht so, dass die beim Kegeln sind. Gut, da kannst du dich auch verletzen, wenn es blöd läuft und dir fällt so ein Teil auf den Fuß, aber prinzipiell spielen die ja auch mit ihrem Leben, ne, was sie da tun und machen. Und wenn du natürlich so einen Crash hast bei höherer Geschwindigkeit und du der Meinung bist, du hast alles richtig gemacht, dann kann es schon mal sein, je nach Typ, dass du da ein bisschen überkochst. Ich meine, da muss jeder bloß sich mal selbst in die Situation versetzen, was passiert, wenn man selber im Auto sitzt, ist auf der Autobahn, fährt auch ziemlich schnell und es zieht irgendwie einer rüber und man fühlt sich zu Unrecht da in die Enge gedrängt oder zu irgendeiner Situation oder einem Handeln gezwungen, um einen Unfall zu vermeiden. Wenn man es dann vielleicht aus einer anderen Perspektive sieht, stellt man fest, oh, man hat ja selber den Fehler gemacht. Ja, aber das siehst du natürlich in dem Moment, wo der neben dir fährt, nicht. Und da gibt es auch wahrscheinlich das eine oder andere Handzeichen oder das Fluchen hinterm Steuer. Und wenn man dann die Möglichkeit hätte, denjenigen, der einen da möglicherweise gefährdet hat, wenig später an der Tankstelle trifft, wüsste ich jetzt auch nicht, wie der ein oder andere reagiert von uns.
Gleichsam wurde auch bei uns in der Telegram-Gruppe @startinggrid, wenn ihr da bei Telegram mal dazukommen möchtet, diese Geschichte mit Kimi Räikkönen bei der FIA-Gala total abgefeiert. Ja? Ein betrunkener Kimi Räikkönen, den finden wir unterhaltsam, wo wir beim Thema Vorbildfunktion sind. Wie viel Doppelmoral kann sich so eine Formel 1 erlauben, weil sie das ja zum Beispiel auch jetzt ordentlich promoten quasi auf ihrem Instagram-Kanal und sowas?
Ja, da sind wir natürlich wieder bei der moralischen Nummer. Auch da, klar, vollkommen richtig, hast du recht. Normalerweise müsste man da ja auch dann sagen, geht's noch. Aber wie gesagt, ich fand das von Verstappen jetzt auch nicht so dramatisch. Klar darf der nicht hingehen und den schubsen und nochmal schubsen und so weiter. Aber da ist natürlich auch die Situation, die Emotionalität eine ganz andere. Und ich meine, betrunkene Stars wirst du immer haben irgendwie. Also das hast du bei den Schauspielern, das hast du bei Sängern. Das heißt natürlich auch nicht, dass das gut ist. Das sollte man mit Sicherheit auch vielleicht nicht ganz so euphorisch als FIA mit umgehen, aber sind wir doch froh, dass wir solche Leute haben. Er hat ja jetzt nichts Schlimmes gemacht, der war betrunken und ist er jetzt auch nicht umgefallen oder sowas.
Fast.
So dramatisch, ja, aber so dramatisch fand ich jetzt den Auftritt nicht. Also wenn du überlegst, was von welchen Booten der schon runtergeknallt ist, ja, es ist halt der Kimi, sind wir froh, dass wir ihn haben. Nochmal, wenn die da alle sitzen würden und würden Wasser trinken, würden alle sagen, was sind denn das für Langweiler?
Ja, das ist wahr. Wer hat dich denn besonders enttäuscht diese Saison?
Wenn ich ehrlich bin, McLaren. Mhm. Also, die haben mich schon enttäuscht, weil, ich meine, was haben die nicht alle auf Honda geschimpft, wie schlecht der Motor ist und was das alles für Nachteile nach sich zieht, mit diesem Motor da durch die Gegend zu fahren. Aber unterm Strich haben sie sich so sehr verbessert, jetzt mit Renault. Ich würde sagen, nein. Der Motor hat zumindest dafür gereicht, dass Red Bull in einigen Rennen um einen Sieg gefahren ist, ne? Also muss man ja auch mal sagen. Also deswegen würde ich jetzt mal im Großen und Ganzen McLaren da sehen als Enttäuschung. Inwieweit die Fahrer da was dafür konnten, das will ich jetzt mal hinten anstellen, glaube ich eher nicht. Es liegt wohl dann doch eher am Chassis.
Aha, und da hat man ja immer gesagt, da liegt's nicht dran. Da war man sich immer sicher, dass das gut ist.
Nee, das meine ich. Weißt du, das ist ja genau das, was ich meine. Also wenn du dann mal siehst, sind mit dem gleichen Motor gefahren wie Red Bull. Jetzt ist natürlich das Red Bull-Chassis eins der besten, wenn nicht sogar das beste. Aber trotzdem, also sie hätten durchaus, wenn man schon so den Mund aufreißt und sich so über den Motorenlieferanten aufregt, teilweise natürlich auch zu Recht, da muss aber dann auch was kommen, wenn ich dann ohne diesen Klotz am Bein durch die Gegend fahre.
Ich glaube ja, dass es in den letzten Jahren tatsächlich am Motor lag und dass sie einfach dieses Jahr aufgrund der mangelnden oder fehlenden Daten einfach komplett schlechtes Auto gebaut haben. Und da kann natürlich der Renault-Motor, der da natürlich auch nicht der beste ist, den ich eigentlich auch so ein bisschen hinter dem oder zumindest gleich auch mit dem Honda schätzen würde, wenn man sich auch Renault das Werksteam anguckt, dann aber eben auch nicht mehr viel machen. Und das ist, glaube ich, so das Problem. Das wird man dann nächstes Jahr sehen.
Ja, da hast du mit Sicherheit recht, da ist ein Funken Wahrheit dran. Allerdings muss ich natürlich schon auch sagen, wir reden ja jetzt von McLaren, ne? Also ja, das natürlich. Ist ja jetzt nicht irgendwie ein Team, das jetzt neu ist da und da sind ja jetzt auch nicht Leute am Werk, die jetzt gerade erstmal frisch von irgendwelchen anderen Rennserien in die Formel 1 gerutscht sind, sondern die haben ja schon auch den Anspruch, ein Team zu sein, das ja vorne mitfährt. Und ich meine, nur sich dann in Ausreden irgendwie zu verflüchten, finde ich dann auch ein bisschen zu einfach jetzt aus Sicht des Teams. Das kannst du eigentlich nicht machen. Und deswegen finde ich jetzt mal so unterm Strich Anspruch, Wirklichkeit und das, was davor alles gesprochen wurde, negativ über den Motor, da hätte mehr kommen müssen, als dann am Ende rauskam.
Aus deutscher Sicht, Nico Hülkenberg, wie würdest du seine Saison für dich ganz persönlich analysieren? Du hast dich ja seit deiner Kommentatorentätigkeit im Formel-1-Paddock immer gut mit ihm verstanden. Siehst du seine Leistung auch gut verstanden in dieser Saison?
Also ich würde jetzt mal behaupten, er hatte den Carlos Sainz im Griff. Also da hat er sich auf jeden Fall durchgesetzt. Das ist schon mal das Allerwichtigste für den Fahrer ganz persönlich. Ich glaube, dass mit dem Auto halt auch nicht mehr möglich war als in dieser Saison. Es war sein bestes Karriereergebnis überhaupt als Siebter dann in der Fahrer-WM. in ein, zwei Situationen hätte er vielleicht noch ein bisschen mehr rausholen können, aber das ist jetzt, glaube ich, schon auch so ein klein bisschen Erbsenzählerei. Also unterm Strich würde ich jetzt mal behaupten, hat er die Erwartungen erfüllt. Es ist ja, glaube ich, auch nicht so einfach, ja, quasi Teamleader zu sein, derjenige zu sein, der so ein Team führt. Und ich finde, das hat er gut gemacht. Es müsste halt jetzt der nächste Schritt dann kommen. Wobei ich behaupte, dass das schwer werden wird in der kommenden Saison, weil es da einfach halt auch drei Teams gibt, die besser sind. Und spannend wird es natürlich dann auch in der kommenden Saison, wie er sich gegen Daniel Ricciardo schlägt. Also das ist auch schon mal eine Reifeprüfung für den Höki. Und wenn er es schafft, da jetzt auch vor Daniel Ricciardo zu sein, dann heißt das natürlich auch, dass sich viele, also gerade jetzt aus dem Bereich Red Bull, ich meine da jetzt Dr. Helmut Marko, der ja nachweislich kein großer Hülkenberg-Fan ist, dass sich viele da getäuscht haben in der Einschätzung, dass er es halt vielleicht dann doch nicht zum absoluten Topfahrer drauf hat. Und wenn er das hinbekommt, dann ist alles wunderbar. Und dann glaube ich, wird das alles gut für ihn. Ne? Und deswegen wird es auch sowas wie seine wichtigste Saison, die kommende.
Und da müssen wir natürlich, so ganz kurz vor Schluss dieses Segments, dieses kurzen Gesprächs mit dir, so jetzt das richtige Deutsch erstmal wieder aneignen, über dich sprechen, über euch sprechen, dich und Marc. Wir haben ja unsere Hörer aufgerufen, mit dem Hashtag Sucherros, Rossucher vor F1TV ein bisschen Werbung für euch zu machen. Das kann man ja so offen sagen. Wir wollen euch ja wieder am Kommentatorenpult sehen und unsere Hörer haben da reichlich mitgemacht und das hat auch Eindruck geschunden. Also wir haben oft genug gelesen, dass auch der F1-Help-Channel da gesagt hat, ja, wir wissen Bescheid, dass ihr das wollt, wir geben das weiter. Gibt's denn was Neues? Die Leute wollen es ja wissen.
Ja, also an erster Stelle will ich mich natürlich bei allen bedanken, die das geteilt haben, die das mit vorangetrieben haben. Also das hat definitiv großartige Reaktionen nach sich geführt und es ist so, dass wir natürlich noch nicht jetzt hundertprozentig sagen können, dass wir nächstes Jahr wieder kommentieren werden. Es ist ja bekannt, dass es da Kontakte gab, aber hundertprozentig fixiert ist da noch nichts. Das heißt, wir hoffen genauso wie andere auch, dass das dann 2019 wieder funktioniert und wir dann näher dran sind wieder an der Strecke, als das jetzt in diesem Jahr der Fall war.
Ole, eins ist klar, wenn es nicht klappt, es liegt nicht an uns. Wir haben alles gegeben.
Wir haben alles gegeben. Dann liegt es an den Verantwortlichen.
Nochmal danke. Bitte, was sagst du?
Ich sagte, dann liegt es an den Verantwortlichen bei Liberty und das ist dann natürlich eine große, große Schande. Das muss man natürlich ganz klar sagen.
Ja, warten wir mal ab. Ich glaube, dass die schon alles versuchen und dass man da auf einem ganz guten Weg ist.
Lieber Sascha, wir entlassen dich. Du hast noch einiges zu tun heute. Man darf ja nicht vergessen, also viele Leute glauben vielleicht, Sascha Roos, der macht nur Formel 1 und sitzt jetzt zu Hause rum. Na, also der ist gut unter Arbeit, sage ich mal. Deswegen lassen wir dich jetzt mal deine Arbeit weitermachen. Vielen Dank, dass du dir so spontan und kurz für uns die Zeit genommen hast. Und ich hoffe, wir hören dich bald mal wieder.
Ja, selbstverständlich. Vielen Dank. Ich wünsche euch allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und dann bis auf 2019, in welcher Form auch immer. Danke euch.
Danke dir und wir machen noch eine kurze Pause und dann melden wir uns nochmal wieder hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Die MSP-WG. Jeden Sonntag spricht unsere Redaktions-WG beim Feierabendtisch über alles, worüber man halt so spricht. Ob mit Sportbezug oder ohne. Und du kannst mitmachen. Sprich mit im Podcast oder beteilige dich über den Hashtag MSPWG. Die MSPWG auf meinsportpodcast.de.
Moin.
Moin.
Hast das Spiel gesehen?
Ja.
War ganz gut, ne?
Der HSV-Talk mit Sven.
Ganz provokant gefragt, mit Adler werden wir abgeschieden?
Analysen.
Ich sehe das durchaus positiv.
Hintergründe.
Mit dieser Ausgliederung unterwirft sich die Fußball-AG dem Aktienrecht.
Und offene Worte.
Das war einfach nicht schön. Ich will sowas nie wiedersehen.
Der HSV-Talk.
Jede Woche neu.
Auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel E-Magazin auf meinsportpodcast.de. Ja, wir haben uns mal von der Formel 1 auf die Formel E umgepolt, haben jetzt die Elektrobatterien angeschlossen und geben jetzt Vollgas. Ole Waschkau ist hier, Kevin Scheuren ist hier und am Morgigen Samstag beginnt die Formel-E-Saison in Saudi-Arabien, in Riad, in der motorsportfanatischen Stadt Riad, die dafür bekannt ist, dass da richtig heiß hergeht auf den Straßen, logischerweise. Da wird die Formel-E in ihrer 5. Saison starten. Und es hat sich ja einiges getan, Ole. Es gibt jetzt keine Boxenstops mehr. Das heißt, die Autos halten von der Batterieleistung jetzt ein ganzes Rennen durch. Auch technisch hat sich einiges getan. Diese neue Generation sieht sehr futuristisch. Ich finde es sogar sehr cool aus, was die Autos angeht. Und das reine Design der Autos gefällt mir sehr gut. Und innerhalb der Wagen hat sich es ja auch verändert, dass es jetzt auch das Brake-by-Wire-System gibt, was man auch aus der Formel 1 schon kennt. Und jetzt ist es natürlich so, wenn wir mal ehrlich sind, für mich waren diese Boxenstops noch immer mit das Interessanteste, wenn ich ein Formel-E-Rennen geguckt habe. Und ich möchte wirklich in diesem Jahr mehr Formel-E gucken. Und das soll auch Teil unserer Sendung ein Stück weit werden. Vielleicht kriegen wir das hin, werden uns auch noch einen Experten vom motorsporttotal.com mal ranholen, wenn wir da ins Detail gehen sollten für das. Aber jetzt mal aus der naiven Sicht eines noch nicht mal Casual-Zuschauers, der eher an der Formel 1 interessiert ist, muss ich sagen, das ist vielleicht auch ähnlich wie damals, als man das Nachtanken in der Formel 1 verboten hat. Der größte Moment der Spannung in der Formel E war für mich der Boxenstopp, weil da kann was schiefgehen, da kann wegen meiner Fahrer stolpern, ja, und Zeit verlieren, wenn er nicht ins andere Auto kommt oder so. Und das hat man jetzt weggenommen. Ist die Gefahr dann zu groß, dass es dann jetzt langweiligere Rennen werden, dass es auch teilweise so Prozessionen gibt? Oder ist es etwas, was du jetzt gar nicht so gravierend siehst?
Also die Boxenstopps haben natürlich schon viel man bewegt. Also es war ja jetzt nicht so wie in der Formel 1, wo die Boxenstopps die machen jetzt keinen großen Unterschied mehr, weil ja alle die gleiche Strategie irgendwie haben und ja, das macht die gehen 2 Sekunden. Und das war in der Formel E ja immer anders, weil aus dem Auto, also erstmal das Auto einparken in die Garage, aus dem Auto raus, dann in das Auto andere Auto rein, anschnallen, dann hast du eine Mindeststandzeit etc. Also das ist schon ein krasser Unterschied. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es jetzt, was die Rennen angeht, jetzt nicht so den Unterschied macht, weil die neuen Autos ja wesentlich schneller sind und wesentlich verbessert. Das heißt, vielleicht gibt es dann mehr Action auf der Strecke. Ich glaube, die Strecken selbst verändern sich auch so ein bisschen, ja, in Richtung mehr Speed und nicht so winkelige Kurven oder Passagen. Das muss man eben abwarten. Also es kann so oder so sein. Es gab ja auch langweilige Formel-E-Rennen mit den Boxenstopps. Von daher weiß ich es nicht. Man kann ja auch keine Reifenwechsel machen, weil man fährt ja mit Allwetterreifen, um da ja zu sparen etc. Es ist halt ein eigenes Konzept. Man hat natürlich den Fanboost und ich glaube, man hat noch so 1-2 andere Neuerungen. Vielleicht geben die dann den Ausschlag. Aber vielleicht ist für die Formel E auch hilfreich, dass es jetzt eben keine Boxenstopps mehr gibt, sondern dass man jetzt so durchfahren kann. Das wird sich halt zeigen. Das werden halt andere Rennen werden. Und da bin ich gespannt drauf. Ich finde die neuen Autos auch echt super. Also das hat man gut hingekriegt. Ja, das kann man sich wirklich gut angucken. Sehr futuristisch natürlich, hat ein bisschen was auch von einem Videospiel aus dem Jahr 2002 oder sowas, so Ridge Racer oder so, aber ich denke, das ist eine runde Sache, das Auto, bin gespannt.
Es ist so, dass jetzt ab dieser Saison die Rennen 45 Minuten plus eine weitere Runde dauern werden. Davor war es immer eine festgelegte Rundenzahl, die dann mindestens 60 Kilometer betrug und etwas mehr als 50 Minuten Rennen, sagen wir mal, entsprach am Ende des Tages. Es gibt jetzt auch den Attack-Mode. Ja, es gibt also quasi den Fan-Boost, den kennt man ja, dann steigt die Leistung des Fahrzeugs von mindestens 240 kW auf maximal 250 kW an. Und diesem Attack-Mode, der ist, finde ich, vergleichbar mit dem DRS. Also die FIA kann in Abhängigkeit der Streckencharakteristik festlegen, wo auf der Strecke dieser Attack-Mode eingesetzt werden kann. Und da kann man dann den Fan-Boost auch einsetzen. Also du kannst den Attack-Mode einsetzen und wenn du den Fan-Boost hast, und aktuell sieht es ja wohl so aus, dass das Stoffel van Dorn sein wird, der diesen Fan-Boost hat, völlig verdienterweise, dass du dann nochmal diese extra Energie reinschmeißen kannst. Ja? Und das heißt, da hast du dann nochmal richtig Energie und im Elektrobereich ziehen die Autos natürlich extrem an. Und das kann für Duelle auf der Strecke sorgen, die dann doch sehr unterhaltsam sind. Und die Duelle, die es gab in der Formel E letztes Jahr, die waren teilweise auch heiß geführt. Ja, Sebastian Buemi, der fahndet immer noch nach dem Übeltäter aus einem Rennen und fragt immer noch Leute rum. Es gibt nicht mehr 5, sondern nur noch 4 neue Vorder- und Hinterreifen pro Renntag. Und die Verpflichtung, dass mindestens jeder einen Vorder- und einen Hinterreifen vom vorherigen Rennen verwendet, entfällt auch. Und jeder Fahrer muss über die gesamte Saison mit 2 Elektromotoren, 2 Getrieben, 2 Invertern und einem Akku auskommen. Und sollte das nicht möglich sein, erfolgt eine Rückversetzung um 20 Startplätze. Auch das kennt Stoffel van Dorn bereits. Also wenn das passieren sollte bei HWA, dann ist das für ihn nichts Neues. Das Safety Car wird jetzt mehr oder weniger abgeschafft durch Full Course Yellow. Und Full Course Yellow, Ole, kennt man ja schon aus dem Langstreckenbereich. Was bedeutet Full Course Yellow für die, die es nicht wissen?
Ja, es ist einfach auf der gesamten Strecke Überholverbot. Es ist quasi wie ein Safety Car. Allerdings halt ohne Safety Car, also ohne ein anderes Auto auf der Strecke, sondern man muss da sich an ein gewisses Delta halten. Ist quasi wie das Virtual Safety Car, nur ein bisschen schneller, glaube ich.
Ja. Ja, und dann schauen wir doch mal auf das Fahrerfeld in der Formel E in diesem Jahr. Es ist ja mit HWA ein weiteres Team dazugekommen. Nächstes Jahr wird das übrigens Porsche sein und die haben jetzt mit Neil Jani ihren Fahrer für die nächste Saison bereits bekannt gegeben, aber in diesem Jahr für HWA gehen an den Start Gary Paffett, bekannt durch die DTM, und Stoffel van Dorn, ja, ja. Der aus der Formel 1 dann in die Formel E wechselt und auf den ersten, ich gucke mal gerade ganz aktuell, auf den ersten Fanboost hoffen kann. Ich schaue mal gerade, wie der Zwischenstand da ist. In den letzten Tagen habe ich immer, als ich geguckt habe, gesehen, dass Stoffel van Dorn recht eindeutig am Führen war. Und aktuell sieht das auch so aus. 38%, Stoffel van Dorn auf Platz 1, dahinter Felipe Massa 13% und Lucas Di Grassi mit 8%. Also es deutet sich an, dass Stoffel van Dorn in seinem ersten Rennen direkt mal den Fanboost bekommt. Was kann man deiner Meinung nach von Mercedes, von HWA in der Formel E erwarten? Glaubst du, die gehen da ran und sagen zwar mit Understatement, ja, wir müssen jetzt erstmal hier reinfuchsen, aber ich glaube im Endeffekt, Mercedes geht sowas immer an, um zu gewinnen. Und da sind natürlich mit diesen beiden Fahrern, die in ihren Klassen schon vieles gewonnen haben, natürlich Stoffel jetzt nicht in der Formel 1, aber davor, zwei Fahrer, die das gewinnen können. Und ich glaube, dass Mercedes da eben nicht nur rangeht, um sich erstmal zu akklimatisieren.
Das glaube ich auch nicht. Also ich denke, man wird da schon Lust haben zu gewinnen. Es ist natürlich ein Übergangsjahr. Es ist ja nicht Mercedes, es ist ja HWA. Mercedes kommt jetzt nächstes Jahr.
Ja.
Aber es ist natürlich dieselbe Suppe. Ich glaube, man holt jetzt nicht unbedingt Stoffel van Dorn, weil man nicht gewinnen möchte, weil der, also wenn er auch, wenn er es in der Formel 1 nicht so gezeigt hat, der kann ja schon was. Das hat er ja in den Nachwuchsklassen doch bewiesen. Sonst hätte man ja auch irgendjemand anders holen können. Und da wird man wird sich natürlich auch messen wollen, ja, gerade mit Audi und mit BMW, die aber auch bei den Tests sehr gut aussahen. Und da wird man jetzt nicht unbedingt auch noch hinter die Privatteams wie Venturi oder etc. zurückfallen wollen. Also ich glaube, man ist da schon sehr ambitioniert, genauso wie alle anderen in der Formel E auch. Und mit dem Fahrerduo hat man, glaube ich, auch was ganz Gutes. Also ich war ein bisschen über Gary Paffett überrascht, auf seine alten Tage. Aber ist ja der amtierende DTM-Champion, das muss man sagen. Und wenn man halt schon die DTM-Investitionen sein lässt, ja, nach so vielen Jahren, um in die Formel E zu gehen, dann will man da, glaube ich, auch was reißen.
BMW ist jetzt auch in der Formel E. Da war ich ja bei der BMW Motorsport Saisonabschlussgala, die ja quasi auch eine Saisoneröffnung für viele Serien war oder eine Saisonweiterführung. Und Alexander Sims und Antonio Felix da Costa werden für das BMW i Andretti Motorsport Team an den Start gehen. Das ist auch ein sehr interessantes Fahrerduo, wie ich finde, weil auch da zwei Fahrer, die in ihren Rennklassen, die sie vorher begleitet haben, durchaus Erfolge vorzuweisen hatten und zwei Fahrer, die da auf jeden Fall im Formel-E-Bereich mitentwickeln können. Was mich halt gewundert hat, war, dass dadurch, dass ja die Andretti-Partnerschaft mit Michael Andretti da ist, dass es keinen amerikanischen Fahrer gab, aber gut, mit Alexander Sims zumindest einen tatsächlich britischen Fahrer. Bin ich auch sehr gespannt darauf, BMW, die ja gerade auch im Straßenbetrieb die Hersteller sind, die für mich die meisten Elektroautos, also diese reinen Elektroautos, die BMW i-Serie, die siehst du dann doch häufiger als so andere Elektrovarianten von anderen Herstellern. Deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass BMW da ja auch, und das ist ja der Anspruch auch der Formel E, viel mehr noch als bei der Formel 1, Erkenntnisse zu gewinnen, wie man diese High-Performance-Serie wie die Formel E auch auf die Straße für die Serie bringen kann. Und da kann ich mir vorstellen, dass BMW da auch schon absolut für Furore sorgen kann in ihrem ersten quasi Formel E-Jahr.
Das denke ich auch. Wie gesagt, das hat sich bei den Tests schon angedeutet. Antonio Felix da Costa ist jetzt auch kein unerfahrener Fahrer, ehemaliger Red Bull Junior.
Ja.
Von daher, wird man da, glaube ich, auch was machen wollen, schätze ich. Und das sieht ja auch ganz gut aus. Ist natürlich auch der große Kampf gegen Audi. Lustig übrigens, dass hier eigentlich nur deutsche Hersteller so wirklich dabei sind, abgesehen mal von Nissan.
Na, DS, ne? DS, die Cheetah ist ja auch Peugeot quasi. Na, Citroën, Peugeot, PSA.
Ja, aber es steht ja nicht Peugeot.
Ja, das stimmt.
Ja, das meine ich, ne? Also, das ist, glaube ich, schon ein Prestigeprojekt. Und Formel E ist natürlich jetzt auch die Rennserie, wo man viel von der Straße mitnehmen kann, beziehungsweise auf die Straße übertragen kann, weil das ja nun mal der Weg der Zukunft so ein bisschen auch ist. Im Gegensatz zur Formel 1, ja, die entwickelt sich ja, glaube ich, eher in eine andere Richtung, weil ich habe jetzt noch kein Auto auf der Straße gesehen mit Hybrid-Turbomotoren. Also korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Da ist die Formel E natürlich schon vorne dabei und deswegen sind natürlich auch die großen Hersteller dabei. Mercedes, BMW, Nissan, Peugeot hast du gerade gesagt, Audi, Porsche nächstes Jahr. Also es ist schon fast nur deutsche Hersteller, wie gesagt. Aber das ist schon bemerkenswert und ist es jetzt noch relativ neu und Formel E beginnt zu wachsen. Von daher schon ein gutes Projekt. Und ich glaube, wenn man da gut aussieht und wenn man da gewinnen kann, dann ist das, glaube ich, schon viel wert. Weil letztendlich ist es eine Marketingveranstaltung, ja, das müssen wir ganz klar sagen. Weil natürlich auch alle das gleiche Auto haben. Ja, ich glaube, sonst wäre es nur ein bisschen anders. Das wird schon ganz interessant werden, denke ich dann, gerade wie die großen Hersteller sich da schlagen können.
Ja.
Jaguar ist ja auch dabei.
Jaguar ist auch dabei, genau. Audi mit Daniel Abt und Lucas de Grassi in den beiden Autos bei DS Techita, André Lotterer und Jean-Éric Vergne, der Titelverteidiger. Robin Freins und Sam Beard, wie er von damaligen Formel E Kommentator, als ich das noch geguckt habe, ganz am Anfang tatsächlich, also ich da wirklich mal zwei, drei Rennen hintereinander geguckt habe, fahren für Envision Virgin Racing. Georgs Dragon hat neben José María López auch jemanden, der bei uns zu Gast war bereits schon in dieser Saison, Maximilian Günther im Cockpit, der ja jetzt auch sein Heil in der Formel E sucht.
Das ist richtig. Das ist vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Schritt in die Formel E. Er hätte natürlich jetzt auch noch weiter Formel 2 fahren können. Ob er da jetzt aber viel mehr hätte machen können, weiß ich nicht. Daher wäre er auch im Schatten von Mick Schumacher gestanden. Von daher ist der Move, in die Formel E zu gehen, gar nicht so schlecht. Und gerade auch mit José María López, der ja nun jetzt auch kein untalentierter Fahrer ist, ja, in der WEC aktiv, die WCTC. Die Tourenwagen-Weltmeisterschaft, die ja keine Weltmeisterschaft ist, sondern nur ein Cup, ist aber auch egal, da ja auch mehr oder weniger dominiert hat, früher ja auch Testfahrer war. Das ist schon eine ganz gute Messlatte und auch insgesamt ist das Fahrerfeld natürlich schon doch wirklich gut besetzt, bis auf ein, zwei Ausnahmen, ja, die jetzt vielleicht nicht so bekannt sind und die vielleicht auch in den Nachwuchsklassen oder anderen Rennserien noch nicht so viel gerissen haben, aber doch insgesamt doch sehr gut. Auch natürlich Formel-1-Fahrer, ehemalige Formel-1-Fahrer, die jetzt in der Formel E deutlich erfolgreicher sind. Eben wie Jean-Éric Vergne, der amtierende Meister, oder Jérôme D'Ambrosio, der ja in der Formel 1 jetzt auch nicht wirklich was zustande bekommen hat. Oder Nelson Piquet Jr. Also das ist schon, der kennt sich ja mit Stadtkursen auch aus. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist schon gut. Also ich glaube, das ist ein guter Schritt für Maxi.
Mahindra Racing, Felix Rosenquist und der von dir angesprochene Jérôme D'Ambrosio. Dann haben wir beim Team NIO Oliver Turvey und Tom Dillmann.
bei Nissan E-Dams, Oliver Rowland und Sebastian Buemi, wie gesagt, der Inspektor Gadget der Formel E. Panasonic Jaguar Racing hat Mitch Evans und Nelson Piquet Jr. im Auto und bei Venturi Eduardo Mortara und ein gewisser Felipe Massa, der unter Teamchefin Susi Wolf fahren wird.
Ja, die kennt er ja schon. Und das wird, glaube ich, also ich bin auf Felipe Massa gespannt. Er hat ja jetzt ein Jahr Pause. Wie er sich dann so schlägt. Übrigens drei Brasilianer in der Formel E. In der Formel 1 haben wir keinen.
Das stimmt. Ja. Ne?
Also haben wir das ist ganz spannend. Mal gucken. Also ich traue Felipe Massa doch einiges zu. Man hat es ja zum Beispiel auch an seinem Landsmann Nelson Piquet Jr. gesehen. Der hat ja die erste Saison ist er ja Meister geworden. Der war ja in der Formel 1 jetzt auch nicht so erfolgreich. Felipe Massa war in der Formel 1 erfolgreich. Und wenn er motiviert ist und nicht so wie in seinem letzten Williams-Jahr, dann kann er doch hier, denke ich mal, gut was reißen. Er ist natürlich schon ein bisschen älter, das ist, glaube ich, klar. Ich weiß gar nicht, ob er der älteste Pilot ist oder ob Gary Paffett älter ist, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Oder André Lotterer. Aber da bin ich sehr gespannt drauf. Und ist, glaube ich, auch schon jetzt ein Publikumsliebling.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, der wird auch nochmal ein paar Leute ranziehen an Zuschauern. Ich weiß jetzt nicht, wie viele dann in Saudi-Arabien auf dem Ad Diriyah Formula E Circuit, der 2,494 Kilometer lang ist, 21 Kurven und 3 Schikanen hat, da wirklich hinkommen werden. Aber über die Saison verteilt, und wenn wir mal auf den Kalender schauen, wo die Formel E wirklich überall fährt, dann sehen wir da Orte wie dann das zweite Rennen Marrakesch, aber auch Paris, Berlin, Hongkong, Rom, Monaco natürlich auch. Also ich glaube, die Formel E wird dadurch, dass eben viele namhafte Fahrer da sind, auch viele an die Strecke bringen. Das Rennen beginnt am morgigen Samstag um 13.05 Uhr deutscher Zeit. Wenn ihr wollt, das erste freie Training um 5 Uhr, das zweite freie Training um 7.05 Uhr, das Qualifying um 8.50 Uhr und das Rennen um 13.05 Uhr. Das Ganze zu sehen bei Eurosport im Eurosport Player. Da gibt es, meine ich, alle Sessions, die könnt ihr euch da angucken in voller Länge. Und auf Eurosport selber dann auf jeden Fall das Rennen, aber da dann halt mit Werbung. Aber wenn ihr einen Eurosport-Player habt, dann könnt ihr da das ganze Formel-E-Rennen sehen.
Und auch beim ZDF im Livestream.
Ah, schau, beim ZDF im Livestream
ZDF auch. Und ARD weiten die Übertragung der Formel-E aus. War jetzt letzte Woche erst die News. Und da zeigt man die Rennen, glaube ich, alle im Livestream. Auf jeden Fall immer Highlights, wenn es jetzt, aber ich glaube, es gibt auch alle Rennen, glaube ich, im Livestream, wenn ich es richtig gesehen habe. Und auch, ich glaube, 3 oder 4 Rennen live.
Bestimmt.
Im linearen Fernsehen.
Ja, ja. YouTube doch, glaube ich, auch, ne?
Richtig. Ich weiß aber nicht, wie da die Coverage ist, also ob die da die ganzen Rennen zeigen oder ob man da jetzt nur die Sessions zeigt. Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Das ist ja eine Social-Media-Agentur aus England, die unter anderem auch Nico Rosberg betreut. Grüße. Die machen das. Und ja, ich bin jetzt weiß aber jetzt nicht genau, was sie da machen. Ich weiß nur, dass da irgendwelche YouTuber auch oder Influencer da involviert sind. Und ich könnte mir vorstellen, dass wir auch Nico Rosberg da sehen werden. Denn Keke ist ja großer Fan.
Keke ist riesiger Fan. Ja, also wir können uns, glaube ich, auf eine sehr interessante Formel-E-Saison freuen. Und wenn sie nicht interessant wird, dann werden wir sie in Starting-Grid-mäßiger Manier natürlich beleuchten. Aber ich glaube, das wird ganz interessant. Und ich glaube, wir sollen uns einfach mal darauf einlassen, Ole. Und das machen wir auch. Und werden uns das angucken am Samstag und werden dann auch in Bälde mal dann kurz darüber sprechen, über das, was wir da erlebt haben, wie das Ganze jetzt aussieht. Ja, das war die elektrischen...
Wollen wir nicht den Weltmeister tippen?
Den Weltmeister tippen, jetzt.
Oder das Rennen.
Ja, okay. Ich finde das super schwer, weil ich sag mal, das Rennen gewinnt Lucas Di Grassi.
Und das tippe ich sogar auch tatsächlich.
Weltmeister wird Sebastian Buemi. Er wird es dieses Jahr schaffen.
Meinst du?
Ja.
Also er hat, glaube ich, ganz gute Karten.
Ja.
Ich finde, das ist unglaublich schwer zu tippen. Es ist eigentlich gar nicht zu tippen. Weil es gibt auch in jedem Rennen irgendwie einen anderen Sieger und gerade jetzt auch dadurch, dass die Boxenstopps wegfallen, verändert sich, glaube ich, die Dynamik dann nochmal. Ich tendiere, was die Weltmeisterschaft, es ist ja keine Weltmeisterschaft, das müssen wir kurz berichtigen, es ist nur eine Meisterschaft, die auf der ganzen Welt stattfindet. Die eigentlich eher eine Weltmeisterschaft ist als die Formel 1 sogar noch. Das war nur nebenbei. Oder die Fußball-WM. Ich würde eigentlich Lucas Di Grassi als Weltmeister tippen. Der wäre mal dran. Der ist ja schon Weltmeister, ich weiß es nicht. Oder als Meister. Sebastian Buemi dürfte aber auch ganz gute Chancen haben. Ich bin auf Stoffel van Dorn sehr gespannt.
Ich auch.
Ja. Weil ich glaube, der ist hot. Ich glaube, Stoffel van Dorn ist hot. Ich glaube auch, Pascal Wehrlein ist hot.
Aber der ja erst ab Marrakesch, ne? Der darf ja nicht.
Richtig, der darf ja noch nicht. Also da bin ich, mal gucken, ob Jean-Éric Vergne, der ja letztes Jahr auch sehr dominiert hat, den Titel verteidigen kann. Also ich glaube, da ist schon einiges an Spannung drin tatsächlich. Sind einige Titelkandidaten. Vielleicht gibt es auch eine Überraschung wie den Oliver Rowland, der ja bei Nissan, glaube ich, fährt.
Ja.
Dürfte, ja, Teamkollege von Sebastian Buemi, und der war auch in der Formel Renault nie so schlecht. Also ich bin gespannt. Ich kann es nicht sagen.
Wir werden es uns angucken, ja, und werden dann darüber berichten hier bei Starting Grid. Das war's auch für heute. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu dieser etwas anderen Oldschool-Folge. Vielen Dank nochmal an Sascha Roos, dass er bereitgestanden hat für ein kleines Interview. Und nicht vergessen, am Sonntag geht's direkt weiter mit Content für euch hier auf meinsportpodcast.de. Dann Christian Nimmervoll, Marc Surer und Dieter Ranken mit mir als Moderator und den steilen Thesen zum Abschluss. Die Jahresrückblicksendung von motorsporttotal.com, formel1.de, de.motorsport.com im Rahmen von Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Und danach die Woche Sonntag am 23.12. dann das große Interview mit Olivier Panis über sehr, sehr viele Themen, die sehr offen von ihm angesprochen worden sind. Ole hat es vorhin anklingen lassen. Informationen, die, glaube ich, Christian selber noch nicht so hatte. Und deswegen sehr, sehr empfehlenswert, da auf jeden Fall reinzuhören. Das Ganze wird auf Englisch sein und ja, teilweise auf Französisch. Ja. Aber mehr Englisch, keine Sorge. Und dann zu Silvester, unsere große Silvester-Gala, ein Roundtable von uns mit den Kollegen von anderen deutschen Formel-1-Podcasts. Also wird noch ein bisschen was geben bis Silvester. Danach machen wir erstmal ein bisschen Pause. Und werden aber, wenn es kurzfristig Interviews geben sollte, wir haben da so ein paar Sachen in der Hinterhand, die eventuell kommen könnten, die sich auch um die Formel E drehen, dass wir da dann was einschieben, aber ansonsten reguläre Ausgaben dann wieder ab dem Februar, wenn die Autos vorgestellt werden, wenn die Testfahrten beginnen und so weiter und so fort. Ja, einstweilen. Alles Gute, schönes Wochenende. Mein Name ist Kevin Schauer und ich bin raus. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr Christian Nimmervoll unter @mst_christianN folgt. Ja, Ole Waschka unter @MikeWeiss, MikeVice. Mir unter @KS_0811. Folgt uns bei Facebook, kommt auf unsere Seite MSP Grid. Wenn ihr einfach danach suchen könnt, dann könnt ihr die Seite liken oder kommt in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook Gruppe oder in unsere Telegram Gruppe @StartingGrid. Also es gibt genug Möglichkeiten, mit uns in Kontakt zu treten. Das letzte Wort, das hat wie immer Ole Waschka.
Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen, diese doch ja relativ entspannte Ausgabe auch nach der Formel 1 Saison mit Sascha Roos. Ja, also es gibt immer noch Highlights und wir sind auch noch ein bisschen für euch da. Eigentlich geht es jetzt erst richtig los, was die Highlights angeht. Ja, sind die Highlight-Wochen quasi so unser Geschenk an euch zu Weihnachten. Und da hoffe ich, dass ihr dann da auch wieder einschaltet bei den Interviews, bei dem Roundtable, bei dem Jahresrückblick, der noch folgt. Also wir haben noch einiges vor. Kommt bitte in unsere Telegram-Gruppe @StartingGrid. Da müsst ihr nach @StartingGrid, nicht @Sheeran, sondern @StartingGrid müsst ihr suchen. Oder bei Facebook StartingGrid F1 Fans, da könnt ihr auch reinkommen. Da gibt es auch immer lustige und teilweise manchmal auch ein bisschen anstrengende Diskussionen um die Formel 1. Aber ist immer sehr gut. Also kommt da bitte rein und wir hören uns dann beim nächsten Mal hier wieder. Also bis dann. Und bis dahin gilt natürlich wie immer noch eins. Ich sag's trotzdem, keep racing.
Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de.
Keep racing.
Auf meinsportpodcast.de.
Von
0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.